Und ich kann mich noch gut erinnern, das ist schon etliche Jahre her, da sind wir hier zusammen gewesen mit Brüdern auch aus der Gemeinde von Engstingen, weil Doris kommt von Engstingen, Günther Schulz war auch da und wir hatten unseren Gebets- und Fastentag. Und die Engstinger hatten dieses eine Anliegen mitgebracht: Lasst uns für Doris beten. Doris ist schwer herzkrank. Am Montag geht sie nach München. Sie wird nächste Woche operiert und zwar, sie bekommt ein neues Herz. Und wir haben damals als Brüder gebetet, ganz intensiv für Doris. Auch Doris hat natürlich gebetet und ihre Lage dem Herrn gesagt und in einem Zeugnis, vielleicht erinnern sich manche von euch auch daran, sie hat es gesagt, mal am Gemeindetag in Mössingen vor ein paar Jahren, sie hat auch den Herrn gebetet: Herr, schenk mir ein neues Herz. Ich habe ein krankes Herz, ich brauche ein neues Herz. Und es ist eine interessante Geschichte, weil sie hatte dann auch einen sehr interessanten Traum und Gott hat ihr gezeigt, dass sie ein neues Herz bekommen wird. Sie soll nur darum bitten. Eine etwas längere Geschichte kurz erzählt. Doris geht nach München an diesem Montag und die Ärzte machen die Untersuchungen, die Enduntersuchungen oder die Untersuchungen vor einer großen Herz-OP und stellen fest, das Herz ist gesund. Totalheilung, Spontanheilung. Man hat nachgeschaut nochmal in den Akten, hat man da was verwechselt? Nein, es ist die Doris von der Alp, die hier ist, die wir alle uns schon ein paar Mal untersucht haben. Ein Wunder! Solche Geschichten passieren nicht so oft, aber sie passieren immer wieder. Und wir durften es hier erleben. Es hat uns natürlich sehr ermutigt, weil wir auch als Brüder hier intensiv für Doris gebetet haben und dann bekommt sie tatsächlich ein neues Herz. Und vom neuen Herzen handelt auch die Jahreslosung 2017. Ihr habt sie schon eingeblendet gesehen, ein paar Mal in der Begrüßung, diese Worte aus dem Propheten Hesekiel. Ich möchte den Text uns nochmal vorlesen. Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ich weiß noch, dass Doris sagte, bevor das Wunder geschah und vor ihrer OP: Ich möchte nicht nur ein neues Herz bekommen aus Fleisch, sondern ich möchte auch ein ganz neues Herz haben und aus diesem neuen Herzen, das Gott mir schon geschenkt hat, leben. Und ich denke, genau das wird uns hier verheißen. Ich liebe dieses Wort. Es ist eigentlich eines meiner Lieblingstexte aus dem Alten Testament, denn diese Verse beinhalten die Verheißung des neuen Bundes. Durch den Propheten Hesekiel verheißt Gott seinem Volk, das wegen ihres Ungehorsams in die babylonische Gefangenschaft deportiert wurde, einen neuen Bund, einen Bund einer ganz anderen Art. Und er sagt ihnen: Es kommt die Zeit, wo ich euch ein neues Herz schenken werde, einen neuen Geist, eine tiefe, grundlegende Veränderung, die in eurem Herzen beginnt. Nun, wir wissen, dass sich dieser bedingungslose Bund an dem Volk Israel noch erfüllen wird. Er steht noch aus, und zwar im tausendjährigen Reich. Aber das Neue Testament macht auch deutlich, dass wir als Christen einen Teil dieser Segnungen des neuen Bundes jetzt schon erfahren. Denn bei der Einsetzung des Abendmahls verkündet doch Jesus, dass ein neuer Bund durch das Vergießen seines Blutes eingesetzt wurde. Und der Apostel Paulus, er spricht davon, dass wir Diener des neuen Bundes sind, durch den Geist Gottes, der in uns ist und der uns lebendig macht. Deshalb, wenn ich die Jahreslosung lese, dann muss ich eigentlich an diese geistliche Herztransplantation denken, die wir alle erfahren haben, wenn wir wirklich Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir eine Neugeburt erlebt haben. Da hat Gott uns ein neues Herz geschenkt. Was heißt das eigentlich? Das ist ja eine bildliche Sprache, die Gott hier gebraucht. Nun, es heißt, er hat in uns ein neues Lebensprinzip eingepflanzt. Er hat uns eine neue Identität gegeben. Wir sind jetzt mit Christus verbunden, in Christus, mit ihm vereint. Und aus unserem neuen Herzen entspringen auch eine ganze Reihe neuer Empfindungen, neuer Neigungen und Sehnsüchten. Weil wir ein neues Herz bekommen haben, sehnen wir uns jetzt nach Gott. Wir wollen mit ihm leben und wir wollen für ihn leben und wir wollen ihn ehren und lieben. Das ist das angeborene Verlangen jedes wahren Gotteskindes. Ein Hunger, ein Durst von mir aus, der nicht gestillt werden kann, außer an dem Tisch des Herrn. Jonathan Edwards, der große puritanische Erweckungsprediger, er bezeichnete diesen Hunger als eine heilige, himmlische Disposition oder Veranlagung. Und genau davon spricht auch die Jahreslosung 2017 in ihrem Kontext. Und wegen dieser neuen Disposition oder Veranlagung oder Verlangen bedeutet der Wille Gottes für uns eigentlich nicht mehr nur ein Muss, wie das im Alten Bund der Fall war, sondern ein Ich will. Lass uns einen kurzen Blick werfen auf das steinerne Herz und seine Neigungen. Denn Gott sagt ja hier, das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Meine Lieben, wir alle kamen in diese Welt mit einer angeborenen Veranlagung, die Gott nicht groß geachtet hat, die ihn eigentlich ignoriert hat. Oder wie Gott es in diesem Bild beschreibt, mit einem steinernen Herzen, ein Herz, das kalt und starr und leblos ist. Paulus würde sagen, mit einem geistlich toten Herzen sind wir geboren. Und wenn die Bibel vom Herzen des Menschen spricht, dann meint sie ja, damit meistens das Zentrum unserer Persönlichkeit, das Herz. Es ist der Ort, wo die Entscheidungen des Lebens fallen. Das Herz ist der innere Mensch, die Quintessenz der vielen Persönlichkeitsfacetten. Es ist biblisch gesehen der Sitz der Vernunft, des Gefühlslebens und des Willens. Wir kommen also alle auf diese Welt, auch die kleinen, süßen, netten Babys, bildlich gesprochen, mit einem steinernen Herzen. Und dieses steinerne Herz ist gefesselt von törichtem Denken, von launischer, eigensinniger Lust. Es ist fremd vom Leben Gottes, wie Paulus das in Epheser 4 sagt. Unsere Gedanken, unsere Freuden, unser ganzes Trachten und Wandeln richtet sich nicht wirklich nach Gott aus. Er ist nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Die Bibel sagt es noch deutlicher. Unsere natürliche Veranlagung oder Gesinnung Gott gegenüber ist nicht einfach nur neutral, sondern sie ist, Paulus sagt das in Römer 8, Feindschaft gegen Gott. Unsere natürliche, angeborene Antwort Gott und seinen Geboten gegenüber waren erstmal Abneigung, Rebellion. Mit dieser Neigung kommt jeder Mensch auf diese Welt und deshalb verheißt Gott hier seinem Volk, ich will euch ein neues Herz, ein lebendiges, wörtlich heißt es ein fleischernes Herz geben. Und das Herz aus Fleisch steht hier im Gegensatz zu dem steinernen, kalten, starren Herzen. Gott verheißt also im neuen Bund ein neues, warmes Herz, das zu Gott und seiner Gerechtigkeit sich hinneigt. Es ist ein Herz, das nur Gott uns geben kann und dieses neue Herz bestimmt unsere neue Identität. Wir wissen aber auch aus der Schrift, dass Gott unser altes Herz, unsere natürliche, sündige Veranlagung noch nicht entfernt hat. Wie sollen wir das also verstehen, wenn er das steinerne Herz aus der Brust herausholt? Nun, ich verstehe das so, dieses alte, versteinerte Herz, es hat nicht mehr die Kontrollinstanz in unserem Leben, wenn wir wirklich Christen sind. Es ist nicht mehr das Herz, das unser Leben bestimmen muss. Man kann es vergleichen mit einem alten Kapitän, der sein Schiff mit eiserner Hand führte, seine Offiziere und Matrosen schikanierte und herumkommandierte und heruntermachte. Und dann passiert ein grundsätzlicher Wechsel. Der alte Kapitän, er wird abgesetzt. Er hat nicht mehr das Sagen. Er ist eigentlich wie tot. Aber er kann auch nicht das Schiff verlassen. Der neue Kapitän übernimmt die Führung des Schiffes. Das Schiff, es fährt einen ganz anderen Kurs. Und es steht auch unter einer ganz anderen Flagge. Der alte Kapitän hat eigentlich keine Macht mehr über uns, aber er ist leider noch auf unserem Lebensschiff. Die Gegenwart der Sünde ist noch nicht aufgehoben. Und ich glaube, unser großes Problem ist oft, dass wir uns so verhalten, als würden wir immer noch unter der Herrschaft des alten Kapitäns leben. Wenngleich wir auch in Christus wachsen, kann diese alte Veranlagung, die wir immer noch in uns haben, nicht verbessert oder reformiert werden. Das heißt, die Zeit wird nie kommen, wenn mein altes Herz Gott jemals lieben und fürchten wird. Im Grunde verachtet es Gott. Es verabscheut seine Ordnungen und es sehnt sich nur danach, das zu tun, was es will. Unser altes Herz gehorcht Gott nur, wenn es glaubt, einen größeren persönlichen Vorteil für sich zu erzielen, als wenn es nicht gehorcht. Bis auf den Tag. Wenn wir unsere Augen zumachen, neigt unsere alte sündige Natur, die noch nicht ausgemerzt ist, die wie ein Schatten unsere neue Identität verfolgt, uns zu betrüben, uns niederzumachen und zu Fall zu bringen. Ich bin manchmal immer noch geschockt über die ich-süchtigen Gedanken, die meine alte Natur produzieren kann. Unser alter Mensch bleibt unser alter Mensch. So wie eine Ratte immer eine Ratte bleibt. Der Prozess der geistlichen Veränderung oder Heiligung bedeutet also nicht, dass wir unser altes, steinernes Herz verbessern. Das können wir nicht verbessern. Wer das versucht, wird verzweifeln. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir nie ganz frei sein von der Versuchung des alten Menschen, ja von der Gegenwart der Sünde, von den Zwischenrufen sozusagen des alten Captains. Und dummerweise folgen wir manchmal genau diesen Rufen. Ich habe mich manchmal gefragt, was können wir tun, wenn wir merken, dass uns Gedanken kommen, die ganz klar von unserer alten Natur motiviert sind. Das sind Gedanken, wo unser Ich, unser altes Herz im Mittelpunkt steht. Nun, ich denke, es kann uns helfen, wenn wir uns in dem Moment an drei Dinge erinnern. Erstens, es ist nicht mein wahres Ich, das diese Gedanken produziert. Sie kommen nicht aus meiner wahren neuen Identität. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Zweitens, der Gedanke allein ist noch nicht unbedingt Sünde. Aber meine Antwort auf den Gedanken, wie der Gedanke dann zur Tat, zum Wort wird, kann Sünde sein. Es ist also meine Verantwortung, diese egozentrischen Gedanken und Versuchungen eben nicht willkommen zu heißen in meiner Seele. Sie abzublocken, sobald sie versuchen, sich einzuschleichen, sie im Keim zu ersticken, wenn es geht. Und drittens ist es wichtig, sich auch daran zu erinnern, es gibt etwas im Kern meines Wesens, nachdem ich mich viel mehr sehne, nachdem ich viel mehr verlange, als die sündigen Gedanken oder Versuchungen mir eigentlich versprechen. Auch wenn ich das in dem Augenblick der Versuchung gar nicht so fühle, weiß ich, in meinem Innern habe ich übernatürliche, gute geistliche Neigungen, die Gottes Weg gehen wollen. Ich habe ein neues Herz. Und das ist mein Gebet für mich, für uns alle. Möge Gott uns helfen, dass wir uns an diese Dinge erinnern. Der Kampf geht weiter, auch unser geistlicher Kampf, in dem wir alle stehen, auch im neuen Jahr 2017. Und möge Gott uns helfen, möge der Geist uns an diese Wahrheiten erinnern, wenn wir versucht werden, auf unser altes, steinernes Herz zu hören. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf unser neues Herz und seine Neigungen. Diese neuen Neigungen, sie sind in mir und sie sind in dir, wenn du ein Gotteskind bist, weil Gott uns im Zusammenhang mit dem neuen Bund verheißen hat, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Oder wie das im Propheten Jeremia auch zu lesen ist, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Zunächst merken wir also, Gott hat seine Gebote nicht verändert, um sie auf unsere Herzen anzupassen, sondern er hat unsere Herzen verändert, um sie auf seine Gebote anzupassen. Und der Apostel Paulus beschreibt diese Tatsache im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und er erinnert dabei die Korinther, dass sie wie ein Brief Christi sind, in dem das Geschriebene nicht mit Tinte und auch nicht auf steinerne Herzen, wie das im Alten Testament der Fall war, geschrieben wurde, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Und der Wortlaut im Urtext, der deutet auf eine dauerhafte Ätzung oder Eingravierung, von mir aus auch Tätowierung hin. Etwas, was man nicht einfach nur so wegwischen kann. Und diese Ätzung fand in unserem Herzen, im Zentrum unseres Wesens statt. Paulus betont auch eindeutig, dass das Geschriebene auf unseren neuen Herzen übernatürlichen Ursprung hat. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das heißt, unsere neuen Neigungen, unser Sehnen ist nie getrennt von dem Heiligen Geist. Wäre es möglich, dass der Heilige Geist uns verlassen könnte, würden auch unsere neuen Veranlagungen uns sofort verlassen. Wir können also Gott nicht genug dafür danken, dass er uns verheißen hat, dass sein Geist uns nie verlassen wird. Was heißt das letztlich? Nun, das heißt, tiefer als unsere Sünde, unser Schmerz, unsere Schwachheit, unsere Ängste, tief in uns drin befindet sich ein klares, reines, geistliches Verlangen. Da ist etwas, das sich unaufhörlich sehnt nach Gott. Das sich sehnt, ihn zu erkennen. Wir wollen seinen Willen nicht nur deshalb tun, weil es gut für uns ist, sondern weil genau das eigentlich unserer Natur entspricht. Und noch etwas. Dieses neue Verlangen, Gottes Willen tun zu wollen, wurde uns eigentlich gegeben, bevor das Licht des Wortes Gottes uns den Blick auf das Geoffenbarte oder so gesagt auf den geoffenbarten Willen Gottes sein Wort lenkte. Bevor wir jeden Aspekt des Willens Gottes aus der Schrift erkannten, war dieses Verlangen schon da. Jakobus nennt es das eingepflanzte oder eingeborene Wort, welches wir mit Sanftmut aufnehmen sollen. Im Grunde sagt er dort, ergreift das, was ihr schon habt, was euch mit eurer neuen Natur, mit diesem neuen Herzen eigentlich gegeben wurde, was euch angeboren ist. Denkt euch darüber nach, was Gott schon zu eurem Herzensverlangen gemacht hat. Deshalb erinnert uns jedes Gebot, das wir in der Bibel antreffen, letztlich daran, das zu tun, was wir eigentlich aus unserem neuen Herzen sehnlichst verlangen. Das heißt praktisch, meine Lieben, wir werden nie ein biblisches Gebot finden, für welches Gott uns nicht auch schon das innere Verlangen gegeben hat, ihm zu gehorchen. Unsere Verantwortung ist es, dieses Verlangen zu erkennen und davon Gebrauch zu machen. Ich möchte nur anhand eines biblischen Beispiels veranschaulichen, was das bedeutet, dass das Wort Gottes in uns eingepflanzt ist und dass es auf unsere Herzen geschrieben wurde und dass wir sozusagen aus unserem neuen Herzen, ich sag mal provokativ, dass wir sozusagen aus unserem neuen Herzen intuitiv das tun wollen, was richtig ist. Paulus schreibt den Gläubigen aus Thessalonich in 1. Thessalonicher 4, Vers 9, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll. Brauchen wir euch nicht zu schreiben, Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Paulus weiß, dass der Herr die Thessalonicher Geschwister bereits belehrt hat, sich untereinander zu lieben. Nun, wie hat Gott das denn getan? Er hat doch keine Bibelstunde gehalten, um die Thessalonicher in der Liebe zu belehren, oder? Nicht durch äußere Belehrung hatten die Thessalonicher Geschwister gelernt, einander zu lieben, sondern durch eine innere Veranlagung und ein Verlangen, das ihnen bei ihrer Bekehrung und Wiedergeburt gegeben wurde. Und diese Sache, diese Tatsache, die fasziniert mich irgendwie immer wieder. Da ist einer zum Beispiel, der hat vor seiner Bekehrung diese Haltung, ich bin mir selbst Mein Nächster, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Lebt nur für sich. Kann ganz gut auch alleine zurechtkommen. Und dann geschieht das Wunder. Gott ruft ihn. Er erlebt eine Neugeburt. Und Gott schenkt ihm ein neues Herz. Und diese Person weiß plötzlich intuitiv, ich gehöre nun zu dieser großen Familie der Kinder Gottes. Auf einmal empfindet man eine Liebe zu den Geschwistern, die man kaum kennt. Oder die man gerade erst kennengelernt hat. Und man spricht in dem Zusammenhang auch von der ersten Liebe, die einen Frischgläubigen kennzeichnet. Ein anderes Beispiel für Gottes eingepflanztes Wort ist das Gebot, rein zu bleiben, zum Beispiel auf sexuellem Gebiet. Warum sollen wir diesem Gebot gehorchen? Nun, es gibt einige Gründe, die man anführen könnte. Aber einen dürfen wir nicht übersehen, nämlich im tiefsten unseres Wesens, wenn wir wirklich den Geist Gottes haben und wiedergeboren sind, wollen wir rein bleiben. Wenn du gläubig bist, hast du ein ehrliches Verlangen, rein zu bleiben. Und ich glaube, ein Weg, um diese niederen oder sündigen Triebe zu überwinden, ist, uns zu erinnern, was unsere wirkliche Leidenschaft ist. Oswald Chambers, der schreibt an einer Stelle, die menschliche Natur, wenn sie gesund ist, fordert Erregung. Und wenn sie diese spannende Erregung nicht auf die richtige Weise bekommt, sucht sie auf die falsche Weise. Gott hat keine gefühllosen Stoiker geschaffen, er schuf leidenschaftliche Heilige. Und deshalb ist es sehr wichtig, wenn wir versucht werden, uns nicht nur zu fragen, was will ich, sondern was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Nach was sehnen wir uns als leidenschaftliche Heilige aus tiefstem Grunde unseres Herzens und nicht nur an der Oberfläche? An der Oberfläche, da legt sich oft die dunkle Schicht der Sünde und der Versuchung. Deshalb ist es wichtig, liebe Geschwister, das zu erfassen, zu verstehen. Gott hat auf das neue Herz, das wir von ihm bekommen haben, seine Gebote und auch das Verlangen nach seinem Willen und diesen Willen zu tun, durch seinen Geist sozusagen dieses Verlangen eingeätzt, rein tätowiert. Kann man nicht mehr wegmachen. Wir müssen deshalb nicht unser altes Herz verändern, sondern aus diesem neuen, wiedergeborenen, leidenschaftlichen Herzen leben lernen. Und deshalb betonen wir hier bei uns in der Gemeinde so stark, es ist eigentlich eine Kernwahrheit, eine Säule unseres geistlichen Gemeindehauses, dass diese Veränderung, diese geistliche Veränderung von innen nach außen geschehen kann. Weil Gott uns einfach ein neues Herz geschenkt hat, wenn wir zu ihm kommen. Und das neue Herz, das Gott uns bei unserer Wiedergeburt geschenkt hat, ist ein lebendiges, ein warmes Herz. Es ist ein Herz, das begeistert ist von dem einen, der uns auf so erstaunliche Weise erlöst hat. Und es ist ein Herz, das auch bereit ist und willig ist, dem guten Wort Gottes zu gehorchen. Es ist ein Herz, das Gott liebt. So wie er verheißen hat, 5. Mose, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Liebe zu Gott, liebe Geschwister, ist also nicht etwas, was wir produzieren können, sondern etwas, was wir bekommen haben, und was wir freisetzen sollen. Keiner von uns wurde in dieser Welt geboren mit einer aufrichtigen Liebe zu Gott. Liebe zu Gott ist die dauerhafte, unerschütterliche Leidenschaft des Heiligen Geistes in uns. Mit anderen Worten, wir können Gott nicht wirklich lieben ohne den Heiligen Geist. Genauso können wir Gott nicht fürchten ohne den Heiligen Geist. Die Ehrfurcht vor Gott ist eine andere Neigung, die uns geschenkt wurde bei unserer Erlösung. Keiner von uns kam mit Ehrfurcht vor Gott auf diese Welt. Sie ist genauso ein Geschenk, das wir bekommen haben mit unserem neuen Herzen. Und deshalb verheißt Gott in Jeremia 32, 40, ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, sodass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Wir müssen also keine Ehrfurcht vor Gott fabrizieren, das können wir auch nicht. Was wir können, ist diese Ehrfurcht vor Gott oder Liebe und Liebe zu Gott, die er in uns hineingelegt hat, wir können die erkennen und freisetzen. Wir können sie nähren und pflegen, aber sie sind und bleiben immer eine Gabe Gottes an uns. Wir werden das auf unserem Konto nicht so verbuchen können, dass wir von uns aus unserem alten Herzen, Gott jemals geliebt und geehrt haben. Jede Empfindung, die wir für Gott haben, ist durch den Heiligen Geist initiiert. Auch unsere Fähigkeit, überhaupt Gott zu erkennen, ist ein Geschenk. Denn Gott verheißt als Teil des neuen Bundes in Jeremia 24, 7, und ich gebe ihnen ein Herz, hier haben es wieder, ähnlich wie bei Hesekiel, ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Liebe Geschwister, wenn ich manchmal ausgetrocknet und geistlich mich matt fühle, da hilft mir genau diese Wahrheit unheimlich. Es ist nicht meine Verantwortung, krampfhaft ein Verlangen in mir zu produzieren, um Gott jetzt besser kennenzulernen, sondern daran festzuhalten, dass dieses übernatürliche Verlangen, ihn zu erkennen, eigentlich schon bei meiner Wiedergeburt in mich hineingepflanzt wurde. Das Verlangen, Gott mehr zu erkennen, ist da. Auch wenn ich es in der einen oder anderen Situation gar nicht empfinde. Und wir kennen das alle. Manchmal ist die Empfindung gar nicht so präsent. Jeder von uns erlebt solche Zeiten der geistlichen Trockenheit. Und wenn ich durch solche Zeiten gehe, frage ich Gott, mir zu zeigen, welches konkurrierende Verlangen mein tiefstes Verlangen und Sehnen eigentlich unterdrückt. Und fast immer liegt die Ursache in irgendeiner Form von Götzendienst. Persönlicher Erfolg, materielle Sicherheit, Anerkennung von anderen, meine Leidenschaft zu kontrollieren, mein Perfektionismus. Es gibt so viele Dinge, was unser wahres Verlangen, unsere wahre Sehnsucht unterdrücken kann. Aber wenn wir Gott diese Dinge bekennen und wenn wir ihn bitten, uns zu helfen, das freizusetzen, was er in uns hineingelegt hat, die Kraft des Geistes, dann bin ich sicher, werden wir innerlich verspüren, wie eine brennende Sehnsucht entfacht wird, eine Sehnsucht, ihn mehr zu erkennen und seinen Willen zu tun. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Das hat Gott verheißen. Und befähigt von Gottes Geist, da ist es unser Verlangen, diese Ordnungen, seine guten Ordnungen zu befolgen. Denn im Grunde folgen wir dann diesem neuen Lebensprinzip, das in uns ist. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso wissen die Zugvögel, wann und wohin sie fliegen sollen über den Winter? die besuchen offensichtlich keine Kurse über Migration. Und doch wissen die genau, wohin sie fliegen sollen. Das ist absolut fantastisch. Gott hat diesen Vögeln das Migrationsgesetz oder Prinzip sozusagen in ihr Herz geschrieben. Und in gleicher Weise wage ich zu behaupten, sind Gerechtigkeit und Heiligkeit und Liebe instinktiv angeborene Verlangen unseres neuen Herzens, wenn wir so ein Herz von ihm bekommen haben und wiedergeboren sind. Gott hat dieses Verlangen in unser Herzen geschrieben. Auch wenn wir in manchen Situationen diese neuen Neigungen nicht immer stark empfinden, heißt das nicht, dass sie nicht real sind, dass sie nicht da sind. Manchmal sind sie vorübergehend bedeckt unter der Oberfläche anderer konkurrierender Neigungen, die uns viel lebendiger erscheinen. Und ich glaube, wir beginnen uns dann vorwärts zu bewegen, wenn wir uns erinnern, dass unsere ungeistlichen Neigungen nur ein Teil des Bildes sind. Der andere Teil des Bildes enthält reine, klare, freudvolle Neigungen, die auf Gott und seinen Willen gerichtet sind. Und diese neuen Neigungen werden uns nie verlassen, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn du ein Kind Gottes bist. Aus dem tiefsten Grund unseres Wesens sehnen wir uns danach, seinen Willen zu tun. Das ist unsere wesensmäßige Disposition, würde Edward sagen. Es gibt keinen Augenblick und keine Situation, wo das nicht so ist. Auch wenn es uns manchmal gar nicht so scheint. Wenn wir auch gar nichts fühlen von seiner Macht, ist das trotzdem wahr. Auch in der dunkelsten Nacht. Und wir müssen das im Glauben annehmen. Andrew Murray, ein bekannter amerikanischer Prediger der Heiligungsbewegung, er schreibt, wenn das Gesetz auf unser Herzen geschrieben ist, bedeutet es, dass die Liebe zu Gottes Gesetz und zu ihm selbst die bewegende Kraft unseres Lebens geworden ist. Wenngleich du dich zurzeit auch kalt und schwach fühlst, der Glaube weiß, dass das neue Herz in uns ist, dass die Liebe zu seinem Gesetz Teil unseres Wesens ist, dass die Belehrung und die Kraft seines Geistes in uns sind. Solch ein Glaube weiß auch, dass er gehorchen kann. Ich weiß nicht, welche Gedanken euch jetzt bewegen an diesem ersten Tag des neuen Jahres, was in euch vorgeht. Vielleicht fragt sich mancher, ist das, was Gott mir wirklich am Neuen geschenkt hat, bei meiner Wiedergeburt, wirklich etwas so Revolutionäres gewesen? Eigentlich dachte ich, gläubig sein bedeutet, sich für Jesus zu entscheiden, und dann sich irgendwie anstrengen, seinen Geboten zu gehorchen. Aber von einem inneren Verlangen und den Wunsch, das Sehnen, den Willen Gottes zu tun, eine Sehnsucht, seinen Geboten zu gehorchen und ihn begeistern, zu lieben. Davon habe ich noch nicht so viel gespürt. Vielleicht bekennt auch mancher im Stillen, dass er eigentlich in der letzten Zeit oft in seinem Innern eine gewisse Gleichgültigkeit Gott gegenüber empfunden hat. Man lebt seinen Alltag, geht seinen Geschäften nach, aber die Begeisterung für Gott ist so gut wie verblasst. Es ist ganz wichtig, gerade ausgehend von der Jahreslosung, dass wir die Geschenke des neuen Bundes, das, was Gott uns eigentlich geschenkt hat, auf dem Weg des Evangeliums, dass wir das neu entdecken und neu schätzen und neu feiern lernen. Vielleicht gerade neu in diesem Jahr 2017. Ich möchte abschließen und uns einladen, gemeinsam das Gebet des Apostels Paulus zu beten, welches wir bewusst und langsam beten. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du tief in deinem Innern diesem Gebet freudig zustimmen können. Du wirst in der Tiefe deines Herzens ein Verlangen verspüren, eine Sehnsucht, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und du wirst dich danach sehnen, mehr von dieser göttlichen Liebe in deinem Leben freizusetzen. Und das, meine Lieben, kommt nur von unserem neuen Herzen, das Gott uns geschenkt hat. Und mit diesem neuen Herzen die neue Veranlagung, die er in unser wiedergeborenes Herz eingepflanzt hat. Lasst uns mit Paulus beten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Volk in den Himmeln und auf Erden seinen Namen hat. Er gebe mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass ich mit Kraft gestärkt werde durch seinen Geist am inneren Menschen. Dass Christus durch den Glauben wohne in meinem Herzen und dass ich in der Liebe verwurzelt und gegründet bin, damit ich voll imstande bin, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, nämlich zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi, damit ich erfüllt werde hin zur ganzen Gottesfülle. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.